zweite Maßnahme, aber Sie haben gesehen, wie sehr, sehr knapp dies gewesen ist. Alles bei.
I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the world. I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the world.
Bleib mir noch hier zu sagen, bei ihrer mentalen Analyse. Bleib mir nur zu sagen, dass mir nichts und keiner gefällt.
So, ihr Lieben, heute Abend steht das zweite Gruppenspiel an. Deutschland hat es mit der Elfenbeinküste zu tun. Und Hannes und ich, wir haben es hier in Berlin mit Noah Brian zu tun. Herr Mann hat sich verlaufen in die Hauptstadt, mein Lieber. Seit 48 Stunden bist du da. Wie geht's dir?
Gut, soweit. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Ich muss auch sagen, es ist schon etwas anderes, zu dritt unterwegs zu sein und über Fußball zu sprechen, als sonst immer nur über den Bildschirm. Aber es macht einfach mega Freude. Ich freue mich auch, zusammen das Spiel mit euch zu schauen heute Abend. Wird ein Banger. Ida Orakel hat ja schon gesagt, Elfenbeinküste wird gewinnen. Bin mal gespannt, ob das so bleibt. Aber ansonsten, glaube ich, wird es ein schöner Abend.
Ja, Ida hat heute tatsächlich auf den Gegner getippt. Wir sind wirklich mal gespannt, ob sie recht behalten soll. Falls ja, ist sie auf jeden Fall ein krasses Orakel. Wir haben auf jeden Fall schon den Tag gut investiert in unseren Podcast-Projekt. Die Zeit gut genutzt. Wenn du da bist, hier schon mal in der Stadt, muss man ja ausnutzen. Und heute Abend gucken wir noch zusammen das Spiel. Hannes hat danach direkt noch Anschlusstermine, wie immer. Muss er nach dem Deutschlandspiel auch noch Ecuador gucken. Hannes, wie ist denn bei dir die Stimmung jetzt heute Abend aus Deutschland? Dann noch zweite Nation Ecuador.
Ich muss sagen, ich weiß, dass es ein sehr langer Abend wird, beziehungsweise eine sehr lange Nacht. Puh, wie die Stimmung ist, noch gut. Und ich muss sagen, in Ecuador haben wir alle diesen Anfangsschock sehr gut überkraftet, überwunden. Problem ist halt nur, wir denken jetzt schon wieder, dass wir Weltmeister werden. Also ich habe jetzt wieder die Post gesehen von alle so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Argentinien und Spanien haben damals ihre ersten Spiele auch verloren. Schauen wir mal, ich bin ein bisschen nicht mehr so optimistisch wie zu Beginn, aber Curaçao sollten wir auf jeden Fall schlagen. Mein Problem ist eigentlich ein bisschen eher das Deutschlandspiel. Elfenbeinküste hat so starke Spieler, das kann alles ein bisschen nicht in die Hose gehen, aber wir haben das Orakel Ida gegen uns, dementsprechend bin ich sehr gespannt. Ich freue mich aber, dass wir das alle zusammenschauen.
So sieht's aus, ihr Lieben. 3,5 Stunden haben wir noch bis Anpfiff. 3,5 Stunden haben wir nicht bis Anpfiff. 3,5 Stunden haben wir bis zu unserer Tischreservierung. Dann lassen wir uns erstmal noch gut gehen, machen uns jetzt einen wunderschönen Nachmittag in der Hauptstadt. Und um 22 Uhr geht's los. Bis dahin nehmen wir ein bisschen mit euch auf unseren Tag und bis später. Brian, wir sind im Soccer Court mitten in Berlin-Kreuzberg angekommen. Wir laufen den ganzen Tag im DFB-Trikot rum. Wie ist die Vorfreude überhaupt? Bist du hier, fühlst du den Fußball noch richtig auf der Straße im Käfig?
Ja, das ist natürlich das Schöne, wenn man Fußball sieht und Fußball spielen kann, beides zugleich. Und deswegen bin ich natürlich super hyped. Ich muss auch sagen, nach all den Spielen, die ich jetzt geschaut habe, ist meine Lust wieder groß, wieder emotional was zu fühlen bei den Toren. Also nochmal stärker. Und deswegen große Vorfreude aufs Spiel heute Abend. Große Vorfreude. Ich finde es auch ehrlich gesagt sportlich jetzt mal spannend, wie sich die DFB-Elf stärkt, weil ich meine, das 7-1 gegen Curaçao war geil. Aber es war natürlich auch nicht unbedingt aussagekräftig, wie stark unsere Mannschaft wirklich in dem Turnier drin ist. Deswegen, heute wird es auch echt so ein bisschen so ein Maßmesser. Ja. Wie sagt man, Maßstab, wie wir wirklich in das Turnier starten, ob wir auch direkt die Gruppe gewinnen können und weiterkommen oder ob es halt doch irgendwie so ein bisschen noch eine Hängepartie wird. Deswegen, ja, hyped. Hyped for more?
Das Wort, das wir gesucht haben, heißt Gradmesser.
Gradmesser.
Ja. 3,5 Stunden noch bis an für Fannes. Wann fängt es an zu kribbeln?
Jetzt, nachdem wir uns hier ready gemacht haben. Sobald die Aufstellungen online sind.
Eine Stunde vor Anpfiff.
Bis jetzt haben wir keine schlechte Nachrichten gehört. Also Jamal Musiala scheint zu spielen, nicht verletzt zu sein. Dementsprechend kribbeln hält sich bei mir in Grenzen. Mich würde es freuen, wenn wir irgendwie so eine Nachricht kriegen, Diomande verletzt. Das wäre ganz nice.
Ja, das wäre tatsächlich nice. Ist tatsächlich jetzt aber so, dass es gab ja schon Big News eigentlich gestern, beziehungsweise heute die Türkei vorzeitig ausgeschieden. Stolze Fußballnation mit riesen Brombomium angereist. Zwei Spiele haben sie gemacht, kein einziges Tor. Was sagt man dazu?
Ich habe mich ein bisschen mitziehen lassen von der ganzen Euphorie, nachdem ich eine Woche in Istanbul war. Hatte ich ja auch die Türken als ihre Gruppensieger getippt. Eine große Enttäuschung, auch für mich. Aber es ist einfach traurig, weil ich denke, sie haben eine goldene Generation nach 2002. Aber wer keine Tore schießt, bleibt halt zu Hause, beziehungsweise fährt nach Hause.
Ja, schon auf jeden Fall krass. Geile Fußballphrase eigentlich. Nee, aber ich finde, es ist wirklich schon eigentlich eine der größeren Überraschungen, die wir jetzt bei dem Turnier haben. Ich werde mal schauen, was noch so kommt. Hoffentlich sind wir nicht die zweite Überraschung. Wir hoffen das Beste. 20 Minuten bis Anpfiff. Wir haben gut gespeist, wir haben gut getrunken. Wir hatten einen schönen Tag. Jetzt sind es noch wenige Minuten. Die Mannschaften sind schon nicht mehr beim Aufwärmen. gleich steht schon wieder die Hymne an. Der ganze Kader wird gleich aufmarschieren. Bei der Aufstellung, Hannes, keinerlei Überraschung dabei. Alles wie beim letzten Mal. Alles richtig gemacht, oder?
Genau so, wie wir es uns wünschen eigentlich für die WM. Wir brauchen jetzt ein bisschen Kontinuität. Wir hatten es in der gesamten Vorbereitung nicht, weil ich glaube, wir dachten alle Raum links und Goretzka in der Mitte. Aber es war gegen Curaçao doch relativ erfolgreich. Aber an der Stelle, es war gegen Curaçao. Elfenbeinküste wird ein anderes Biest. Aber an der Stelle ist sehr wichtig, dass wir dieselbe Elf behalten. Auch wenn natürlich die eine oder andere Personalie uns nach wie vor überrascht. Aber Nagelsmann, mach weiter so. Die Jungs können anscheinend ganz gescheit zusammenkicken.
Brian, letzte Woche warst du zu dem Zeitpunkt noch mit Grillen beschäftigt und mit dem Fernseher aufbauen. Jetzt ist es natürlich hier, der Bildschirm steht schon kurz davor, dass es losgeht. Wie ist das Kribbeln?
Boah, doch, eigentlich ganz gut. Ich sag immer, kribbelt's vorher, wird's ein Sieg oder sowas. Nee, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe gerade nur den Gedanken, never change a running Mannschaft. Und ich glaube, das kann man in diesem Zusammenhang mit Fug und Recht sagen. Und ich wollte gerade sagen, mir ist aufgefallen, bei diesem Stadion in Toronto, das übrigens sehr cool aussieht, da ist es so, dass irgendwie eine Tribüne im vorderen Bereich ein Dach hat, aber im hinteren Bereich nicht. Da müsste man drauf achten. Also das irgendwie sieht irgendwie komisch aus. Das ist mir nur gerade aufgefallen, als wir hier gerade sitzen, gemütlich sitzen. Und ich freue mich mit euch zusammen, jetzt die ersten Minuten dieses schönen Spiels zusammenzuschauen. Toll, oder?
Jetzt drücken wir auf jeden Fall die Daumen und ihr hört spätestens nach dem Spiel wieder von uns. Gucken wir mal, dass Mannis Jungs hier einen Sieg einfahren, ne? Die ersten 45 Minuten sind gespielt, eine Halbzeit ist durch und während die Nationalmannschaft ein bisschen mit der Physis der Elfenbeinküste zu kämpfen hat, haben wir mit dem Umstand zu kämpfen, dass in der Kneipe neben uns der Fernseher wohl etwas schneller ist als bei uns, aber so hat jeder seine Baustellen. Zwischenstand nach 45 Minuten, mein lieber Brian, 1-0. Wie fällt jetzt dein Fazit aus? Was müssen wir tun? Was muss ich ändern, damit wir auch noch hier erfolgreich sein können?
Sehr gute Frage. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin doch dann überrascht, wie stark die Elfenbeinküste ist. Ich glaube, wir müssen mehr körperlich spielen, wir müssen in die Zweikämpfe kommen. Da ist einfach noch zu wenig Feuer drin, die machen das sehr gut. Haben uns da eigentlich, muss man sagen, im Griff und führen meiner Meinung nach auch verdient. Ich glaube, es braucht ein bisschen frischen Wind. Ich würde auf jeden Fall auf die klassischen Wechsel wie Dennis Undav, vielleicht auch tatsächlich einen Amiri gehen, der vielleicht mal ein bisschen mehr Feuer reinbringen kann. Aber wichtig ist, dass wir in die Zweikämpfe kommen und auch mehr gewinnen. Also das ist einfach nicht gut genug. Und trotzdem bin ich optimistisch, dass wir da auf jeden Fall noch ein, zwei Tore hinkriegen. Man hat es ja gesehen in der letzten Minute. Da war einiges noch los.
Hannes hat uns gewarnt. Er kennt die Elfenbeinküste schon, er kennt die Mannschaft. Er hat schon mal darunter gelitten. 1-0. Das Ergebnis kommt dir sehr bekannt vor. Wie ist dein Gefühl? Denkst du, wir kriegen es noch gebogen?
Es wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe jetzt in der zweiten Hälfte, weil aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Elfenbeinküste in der zweiten Hälfte noch stärker war gegen Ecuador als in der ersten. Und ich sehe tatsächlich wenige Ideen. Ich sehe jetzt wenige Impulse aus dem deutschen Spiel, die das Spiel irgendwie drehen könnten. Also ich glaube, da muss jetzt Nagelsmann wirklich die richtigen Worte in der Kabine finden, weil Noah hat es gerade gesagt, die Elfenbeinküste stellt sich extrem körperlich dar, sehr fighterisch und wir ein bisschen mau bisher.
Letzte Woche hatten wir auch die Thematik, dass es zur Halbzeit nicht das Ergebnis war, das wir uns vorgestellt haben. Dann scheint Nagelsmann die richtigen Worte gefunden zu haben. Wir hatten ein ganz anderes Gesicht gesehen in der zweiten Halbzeit von der Nationalmannschaft und er hat die richtigen Wechsel getätigt. Brian wirft Undav in den Raum. Wen würdest du bringen? Wen muss er bringen?
Mein Liebling ist ja für so Situationen vielleicht Amiri, aber ich habe gerade tatsächlich jetzt auf dem Weg in die Katakomben Maxi Bayer gesehen. Ich weiß nicht wieso, ich glaube, wenn es ein Spiel gibt, wo so ein Stürmer wie Maxi Bayer, der jetzt kein klassischer Neuner ist, spielerisch auch sehr stark, wenn er einen Unterschied machen könnte, dann er. Wenn es aber tatsächlich so weit kommt, dass wir nur noch einen Flanken, wie heißt es denn, so ein Flankenspiel machen, oder wir machen, also wenn wir einen Flankenabnehmer brauchen, weil wir ein Flankenspiel machen, dann natürlich Nick Woltemade, aber ich sag, Amiri wird der Spieler sein, der hier jetzt den Wandel reinbringt.
Und auf Amiri, Bayer, Woltemade, auf jeden Fall haben wir einiges auf der Bank, was noch viel Potenzial mitbringen kann und unser Spiel, ich bin guter Dinge, dass auch wenn Orakel Ida den Zwischenstand zumindest schon mal auch prophezeit hat, genauso richtig, gehe ich schwer davon aus, dass wir das noch gedreht bekommen. Würde mich euch anschließen. Mit Undav wird man, glaube ich, viel richtig machen. Undav, er kam, sah und siegte. 2-1 ging es am Ende des Tages aus. Wir haben das Ding noch wunderbar gedreht. Hannes, deine Emotionen nach dem Spiel?
Ach, crazy. Ich habe teilweise nicht dran gedacht, dass es noch gedreht wird, weil ich hab das Gefühl, Elfenbeinküste hat sich extrem gut geschlagen. Aber Nagelsmann hat ein Händchen bewiesen, vielleicht ein bisschen Influence durch uns. Wir haben Undav gefordert, wir haben Amiri gefordert. Ich würde sagen, es ist ein bisschen ein Polen 2006-Erlebnis. Hoffen wir mal, dass die uns jetzt tragen. Einfach ein extrem geiles Spiel und es war die richtige Entscheidung, den Fernseher zu wechseln.
Undav Amiri Leveling hat ein goldenes Händchen bewiesen.
Man sagt dazu auch gutes Ingame-Coaching. Ich warte nur, bis die Rakete explodiert, dass ich weitersprechen kann. Nein, das ist natürlich jetzt Best-Case-Szenario, was passiert ist. Muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich das nicht erwartet habe nach dem Spielverlauf. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Walle, aber ich fand, das war nicht unser bestes Spiel. Ein bisschen glücklich, aber insgesamt finde ich es nicht ganz unverdient. Wie sieht es bei dir aus?
Gehe ich vollkommen mit. Ich habe auch nicht mehr damit gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, wir nehmen Unentschieden mit und sind damit eigentlich auch, es wäre auch verdient gewesen, es wäre auch fair gewesen, wenn wir ehrlich sind. Weil vor allem auch über weite Strecken in der zweiten Halbzeit war Elfenbeinküste viel torgefährlicher und viel spielbestimmender. Deshalb können wir, glaube ich, eigentlich ganz froh damit sein, dass wir jetzt 3 Punkte hier mitgenommen haben. Jetzt in Summe 6 Punkte haben. Wir haben ein überragendes Torverhältnis. Wir haben den Leader, was Tore angeht, derzeit bei der WM in unserer Truppe. Auch. Deshalb würde ich sagen, damit kann man reingehen in die 16. Finals. Damit kann man reingehen in ein freundschaftliches Spiel nächste Woche. Schön. Deutschland gegen Ecuador.
Da schenken wir euch die Punkte dann, Hannes. Die braucht ihr dringend wahrscheinlich.
Nee, ich freue mich auf ein gutes Unentschieden, weil gegen Curaçao sammeln wir heute 6-7 Tore Unterschied und dann gegen Deutschland ein geiles 3-3.
Hannes, dir viel Spaß heute Abend und viel Erfolg mit Ecuador. Und ihr Lieben, wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder.
In der jetzigen anschließenden regulären Folge wieder.
Stimmt, ja genau. Da war ja noch was.
Jungs, viel Spaß. Vertretet euch ehrenwürdig und ich schicke Bilder.
Tschö, mit dir. Ja, da sind wir wieder. Und zwar nicht mehr auf den Straßen Berlins, sondern am Mikrofon und am Laptop an unseren improvisierten Podcast-Studios wieder direkt in die reguläre Aufnahme mit rein. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen auf unseren Tag vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste. Und jetzt wollen wir natürlich alles noch nach dem Spiel, einen Tag danach, keine 24 Stunden danach, alles in aller Ruhe für euch einordnen. Aber kleine Wermutstropfen, leider nur zur Zeit. Leider ist nur Prime mit dabei. Hannes folgt seiner zweiten großen Leidenschaft neben dem Fußball, und zwar dem Reggaeton. Wer es nicht wusste, Hannes kommt aus Südamerika. Und der gute Mann ist gerade auf dem Weg nach Düsseldorf auf ein Bad Bunny Konzert. Und da hat er vollkommen recht. Das soll er genießen. Da hat er Podcast frei bekommen. Nichtsdestotrotz freue ich mich umso mehr, dass du an meiner Seite bist, mein lieber Brian. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen, und ich freue mich, dich zu hören. Ich freue mich, dich sogar richtig akustisch jetzt durch die Tür zu hören, weil wir sitzen ja keine 2 Meter voneinander entfernt. Zum ersten Mal seit langem nehmen wir wieder mal einen Podcast zusammen auf. Man hat gehört, wir sind zusammen unterwegs in Berlin und dürfen jetzt zu zweit über diesen tollen Spieltag reden und über die tolle Woche in der WM. Es ist schon eine Wahnsinns-WM und eine Wahnsinns-Stimmung. Es macht mir eine mega Freude, das zu verfolgen, und vor allem jetzt im Zusammenhang mit euch ist es nochmal schöner, dass wir dieses gemeinsame Wochenende hatten. Und wie man hört, glaube ich, auf den Spuren war es auch gestern feuchtfröhlich, auch nach diesem ja doch etwas überraschenden Sieg. Und deswegen umso mehr eine schöne abschließende Note jetzt zu dem Spiel gestern und zu den Spielen, die gelaufen sind in unserem zweiten WM-Special. Und deswegen Es ist was Schönes. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich merke immer, wenn ich rede, merke ich immer so, die letzten 2 Sätze sind wie bei der Sprachnachricht. Ja, okay, genau, ja. Das ist eine Kunst. Wie machst du das?
Das ist eine große Kunst, im richtigen Moment aufzuhören zu reden. Das ist als meine Aufgabe als Moderator relativ einfach, weil ich merke, wenn ich nichts mehr zu sagen habe, denke ich mir einfach schnell irgendeine Frage aus und hänge die hinten ran.
Ja, das ist
aber
gut.
Es ist ein ganz ungewohntes Bild, weil du gerade quasi genau an dem Platz sitzt, an dem ich immer meinen Podcast
der eigentlich aufnehme.
Im Hintergrund hängt das Gelsenkirchen-Plakat. Also das ist genau da sitze eigentlich ich normalerweise immer. Ein ungewohntes Bild, aber ich kann dir sagen, von diesem Platz lässt sich ausgezeichnet einen Podcast aufzeichnen.
Ich muss auch sagen, ja. Ich sitze hier und ich spüre die Energie des Hostings. Also ich spüre eine Frage, dich zu stellen. Ich spüre, wie ich dich unterbrechen will. Ich spüre, den Gelsenkirchener Schalke 04 zu huldigen. Das alles fließt gerade in mich hinein, wenn ich auf diesem Schreibtischstuhl sitze. Das ist wirklich total faszinierend. Das wusste ich gar nicht, dass diese Magie entsteht. Aber es wundert mich auch nicht. Es wundert mich auch nicht, weil es muss ja irgendwo herkommen. Und das ist schön, das zu merken gerade hier.
This is where the magic happens. Mein lieber Brian, jetzt ist es keine 24 Stunden her. Ich habe es gerade schon gesagt. Du hast gesagt, knapper Sieg war es. Gestern war es feuchtfröhlich. Wie geht's dir denn jetzt so mittlerweile? Hast du es schon verdaut? Bist du happy? Bist du zufrieden?
Ja, also ich glaube, man kann nach dem gestrigen Spiel nicht sagen, man ist nicht zufrieden. Wir haben 2-1 gewonnen. Wir haben, finde ich, in einem, muss man schon sagen, sehr überraschenden zweiten Hälfte noch 2 Tore bekommen von einem der Spieler der WM. Also Dennis Undav ist der Goat momentan in der deutschen Mannschaft. 5 Scorerpunkte vor Lamine Yamal, vor Messi, vor Ronaldo, vor Mbappé. Klar, gegen Curaçao hat er natürlich auch abgesahnt, aber trotzdem, das muss man erstmal hinkriegen. Und nach der ganzen Debatte um Nagelsmann und der 70. Minute ist das schon, muss ich sagen, also das macht schon extrem Spaß. Und ich habe heute zum Kumpel gesagt, eine gute WM lebt von ihren Geschichten. Und Dennis Undav schreibt eine hervorragende Fußballgeschichte.
fängt an mit SV Meppen, dritte Liga, mit 24 Profi geworden, Stuttgart zum DFB-Pokal geschossen und mit seinem Spielstil begeistert er Millionen und ist irgendwie trotzdem nahbar. Also es ist wirklich die i-Tüpfelchen auf dieser Leistung ist es, dass es halt Dennis Undorf ist und als er reinkommt, dann da irgendwie so performt. Das macht schon sehr Spaß und hat mich sehr gefreut und ich muss auch sagen, dass ich sehr emotional war. Gerade beim 2-1, da ist schon, das war der Oliver Neuville-Moment der WM 2026, oder?
Man kann tatsächlich einige Parallelen ziehen, muss man schon sagen. Also der einzige Haken, den man da sehen muss, ist, dass es damals noch verdienter war. Ich würde eigentlich fast sagen, ein Unentschieden wäre fast sogar gerecht gewesen gestern, weil über weite, weite Strecken, und da kommen wir gleich dazu, wenn wir über die ein bisschen kritischer werden müssen, über weite, weite Strecken waren uns die Spieler der Elfenbeinküste einfach überlegen.
Ja.
In einigen Teilen des Spielfelds. Deshalb, aber neben Undorf ist natürlich absolut klar wichtig, den Mann zu loben. Er hat es unfassbar gut gemacht. Ich bin ein Riesenfan von dem Spieler, allein diese. Die Ballannahme, die Bewegung bei dem zweiten Tor, dass er den Ball annimmt und in einem Guss sich dabei dreht und sofort schießt. Also er sieht sofort die Möglichkeit. Weißt du, der muss gar nicht hochschauen. Er weiß genau, wo das Tor steht. Brutal, er weiß genau, wo der Torwart steht. Und der haut das Ding einfach unhaltbar in die Ecke. War brutal. Man muss aber auch sagen, bei beiden Toren auch einfach richtig, richtig geile Assists. Natürlich, Felix Metscher. Letzte Woche noch kontrovers diskutiert. Sportlich spielt der Mann absolut unkontrovers. Das ist brutal. Das ist bisher wirklich, das ist mein Spieler der DFB-Elf bisher eigentlich, der am stärksten überzeugt, weil er einfach auch eine brutale Defensivleistung gestern gezeigt hat. Und dann der Assist, überragend. So einen Ball muss er erstmal spielen können. Und eigentlich die noch viel kitschigere Geschichte als die von Undorf ist der Assist von Amiri beim 1-1.
Absolut, ja.
Dass der Typ, ich glaube, der hat nicht mal damit gerechnet, wirklich großartig eingewechselt zu werden, aber der wird eingewechselt in der 65. Minute oder ähnliches, kriegt erstmal so einen krassen Schlag aufs Knie.
Gelbe Karte auch eigentlich, wurde nicht gegeben.
Genau, gelbe Karte wurde nicht gegeben, wo er über eine lange Zeit eigentlich nur noch über den Platz humpelt und sich hieft und ich dachte schon, oh scheiße, ey, jetzt ist es für den wieder vorbei. Aber ich glaube, da hat er sich komplett durchgebissen und dann perfekte Flanke einfach. Und genau dafür wurde er eingewechselt und deshalb ist es eine wunderschöne Geschichte, die das Spiel gestern geschrieben hat.
Genau, also eben auch Amiri, gute Geschichte, das ist einfach, macht Spaß, diese Mannschaft, also es gibt diese Anknüpfungspunkte in dieser Mannschaft und ich finde es schon krass, also ich meine, der Talk war, also das war jetzt kein krasser Call, ne, zu sagen, Amiri Undorf einzuwechseln, aber wir haben es in der Halbzeit gecallt und man hat schon gemerkt, auch mit Leveling kam da schon ein Effekt rein und ich möchte an dieser Stelle, ich muss es sagen, weil ich habe es ihm versprochen, hier meinen guten Freund Ben Stetter zu erwähnen, MM7, der kam in der 60. Minute kam er. Ran, der war davor unterwegs, sage ich mal, in der Uber-Arena. Wer weiß, was da so alles abging. Auf jeden Fall kam er also rangeschlichen von der Seite, hat sich schnell hingesetzt und hat nicht mal Hallo gesagt, sondern hat gesagt, na, jetzt schauen wir mal, zwei VfB-Scorer sind doch drin, oder? Und wirklich innerhalb von eben 5 Minuten kam dann tatsächlich das Tor von Undorf und da hat er wirklich, muss ich sagen, Horoskopniveau bewiesen und lag goldrichtig mit der Einschätzung. Deswegen Grüße gehen da raus. Hab mich auch natürlich, obwohl ich als Freiburger natürlich etwas kritisch gegenüber dem VfB bin und meinen alten Derby-Gegner hier, sehr gefreut auch für die Stuttgarter Jungs, die da wirklich wieder mal performt haben. Ne? Also, es ist auch eine gute Geschichte übrigens.
Ja, das ist die Geschichten, die sie nur der Fußball schreibt. Also
absolut.
Es war am Ende des Tages war es eine sehr romantische Nummer, dass es gerade um 0 Uhr vorbei war. Es gab dann ja auch da an dem Lausitzer Platz, wo wir waren, war ja schon wirklich sehr gute WM-Stimmung, muss man sagen. Ausgelassen, danach gab es noch ein paar Raketen und ähnliches. Also ich würde sagen, ich habe so das Gefühl, die Leute begeistern sich so nach und nach mal wieder für die Nationalmannschaft und für eine WM. Und das ist doch eigentlich das Schöne an diesem Turnier. Ja, man kann viel diskutieren, man kann viel kontrovers sehen. Es gibt viel zu kritisieren, gerade an Trump und Ähnlichem und auch an der FIFA. Aber es ist einfach wieder schön zu sehen, dass man wieder sportlich sich hinter einer Mannschaft vereint. Kommen wir doch mal ganz kurz zu dem Sportlichen an sich von dem ganzen Spiel.
Ja,
gerne. Wir sind ja gestartet und haben relativ schnell gemerkt, dass die Ivore, wie man ja sagt, relativ physisch gespielt haben. Also brutal, ziemlich, ziemlich physisch. Wirklich viel auf die Beine, viel Körpereinsatz. Also es war immer hart an der Grenze. Hier und da war es für meinen Geschmack auch über die Grenze hinaus. Ich finde, der Schiedsrichter hat es nicht immer geschafft, eine klare Linie zu ziehen zwischen legalem und illegalem Einsatz. Da ging es mir das eine oder andere Mal ein bisschen zu rough in den Zweikämpfen zu. Und ich finde, das haben unsere Spieler auch ganz schön gemerkt, oder?
Ich finde auch, also man hat schon, also ich finde, deine Freundin hat es eigentlich gestern ganz gut formuliert, also sie hatte schon teilweise das Gefühl, das wären einfach gerade so eine Kindergartenmannschaft, die dagegen eine große Mannschaft spielt, also da waren wirklich ganz wenige Zweikämpfe, die hart geführt wurden, auch ein Felix Metscher, der in den ersten Minuten ein, zwei ganz wichtige Zweikämpfe vor der Abwehr wieder verloren hat, muss man sagen, er kam dann gut ins Spiel rein, aber die waren auch nicht gerade ohne, und man muss schon sagen, ich hatte das Gefühl, die Mannschaft war schon etwas beeindruckt, also das war, ja, also das klassisch zweite schwere Spiel, was bei der WM einfach so auf die Deutschen scheinbar immer wartet oder vielleicht auch generell der Fall ist. Und ich glaube natürlich, der Kontrast zu Curaçao war einfach dermaßen hoch, weil die Elfmannküste wirklich nicht nur mit Diamondé, sondern auch mit anderen Spielern, zum Beispiel Amad Diallo von Manchester United, einfach wahnsinnig gute, physisch starke Spieler hat, die gut in den Zweikampf reingehen. Und ich fand, unsere Jungs waren da schon ein bisschen schüchterner und haben sich da ein bisschen zurückgehalten. Gerade auch Musiala, der sich immer wieder irgendwie in irgendwelche Zweikämpfen verrannt hat, auch mit Florian Wirtz, teilweise in Pavlovic, wo ich mir so war, okay, das ist in der Bundesliga teilweise vielleicht auch nicht ganz so krass, und das ist man vielleicht nicht ganz so gewöhnt, und vor allem war man das auch jetzt nicht von Curaçao gewohnt.
Ja, das auf jeden Fall. Hast du ein bisschen das Gefühl, dass wir Körner gelassen haben im Spiel? Also personell auf jeden Fall ja mal an Nico Schlotterbeck. Es gibt noch kein klares Ergebnis, was die Verletzung ist. Nach 45 Minuten musste raus. Es ist wohl was am Sprunggelenk, Innenband wahrscheinlich. Heute soll es ein MRT geben. Ich gehe aber schwer davon aus, dass es nicht allzu positiv ausfällt. Wir haben es gerade schon gesagt, Amiri kriegt auch einen ab. Ich glaube, das war aber auch nicht der einzige Spieler, der einen abbekommen hat. Also ich glaube, da haben wir ein bisschen Körner gelassen, oder?
Kann gut sein. Also ich würde jetzt auch ungern eine Prognose treffen bei Schlotterbeck. Du weißt, ich schätze ihn sehr. Ich finde es sehr schade, wenn das Turnier für ihn vorbei wäre. Also ich drücke alle Daumen, dass dieser Mann weiter spielen kann oder zumindest vielleicht übernächstes Spiel. Also wir sind ja jetzt tatsächlich, das muss man auch mal einfach mal sagen, wir sind seit 2014 das erste Mal in der Zwischenrunde wieder, also in den K.O.-Spielen gelandet. Das ist auch, man muss sagen, es ist eine Leistung. Also egal, wie krass die Gegner waren, wir haben es wieder geschafft in K.O. und das ist eine schöne Nachricht. Und deswegen hoffe ich, dass Schlotterbeck auch bei diesem echt vergrößerten Turnier, bei der XXL-WM, vielleicht dann doch noch das ein oder andere Spiel machen kann. Aber ja, klar, also man natürlich, wir als Fans sehen natürlich nicht genau, wer jetzt wann und wie voll verletzt ist. Aber ich glaube schon, dass es im Gegensatz jetzt zu so einem Gegner wie Curaçao oder vielleicht auch einem anderen Gegner, wie jetzt dann in den Vorbereitungsspielen, da schon vielleicht der ein oder andere verletzte Fuß da geblieben ist.
Ja, man muss auch sagen, gerade die Personalie Schlotterbeck-Nagelsmann hat es nach dem Spiel gesagt, ist einfach unfassbar wichtig für die Spieleröffnung vom deutschen Spiel. Also ja. Du bist ja sowieso großer Fan von Schlotterbeck-Spieleröffnung. Ich finde, gestern hat er ein oder andere Mal ein bisschen in die falsche Trickkiste gegriffen, ging ab und zu mal nach hinten los. Aber vielleicht waren das ja auch schon die Vorboten der Verletzung, die da aus ihm gesprochen haben. Also das wäre natürlich schon auch ein herber Verlust. Ich glaube, dass die Paarung Schlotterbeck und Tah sich schon sehr gut eingependelt hat und eingespielt hat. Und ich glaube, ja, wir haben gute Innenverteidiger schon mit dabei. So. Also wir haben einen Rüdiger, wir haben einen Malik Chow, wir haben einen Waldemar Anton. Wir haben gute Innenverteidiger mit dabei, aber so einen Schlotterbeck zu ersetzen, ist, glaube ich, schon wirklich das sind ganz, ja, ganz schwer.
Das sind, und wer sind sie? Solche Worte höre ich ja selten aus deinem Munde.
Auf einem gewissen Punkt müssen wir auch mal objektiv bleiben, ne? Und deshalb, ich glaube, das wird schon sehr schwer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Faustpfand, das wir da gestern liegen haben lassen, dass es, glaube ich, schon an die Physis ging von unseren Spielern. Und jetzt haben sie ja auch eine kürzere Pause erst beim letzten Mal. Sonntag bis Samstag war es letztes Mal. Diesmal ist Samstag bis Donnerstag. Ich hoffe, dass sich da einigermaßen regenerieren. Wobei ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass das durchrotiert werden
genau,
wird.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Also vor dem dritten und letzten Gruppenspiel.
Ich wollte dich gerade wirklich auch noch sagen, also ich weiß nicht, wie Nagelsmann tickt, man kennt ihn, er hat immer wieder Spezialideen, wir wissen es, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er den einen oder anderen Spieler da schonen kann. Es ist, ja, also durch die Gruppenphase und zum Beispiel eben einen Maxi Bayer, den ich, muss ich ehrlicherweise sagen, ein bisschen vergessen hatte, den würde ich auch mal gerne noch sehen. Das ist ein ganz erfrischender Spieler, der meiner Meinung nach auch es verdient hat, auch mal zu spielen in dieser WM. Dann haben wir immer noch einen Hassan Ouedraogo, der meiner Meinung nach sehr versatil spielt und durchaus auch mal vielleicht einen Leroy Sané auf der rechten Seite ersetzen kann oder es besser macht. Und wir haben natürlich auch in der Verteidigung durchaus ein, zwei Spieler. David Raum hat zum Beispiel auch noch kaum gespielt. Ist auch zum Beispiel, der hat gestern, glaube ich, gar nicht gespielt. Der könnte vielleicht auch nochmal zu Einsatz kommen. Ich glaube, Brown hat, finde ich, sehr, sehr gut gespielt. Hat wieder bewiesen, dass er auch ein Abwehrmonster sein kann. Wurde ja so teilweise ja sogar mit Kimmich getauscht, damit er die rechte Seite gegen Diamondé zumachen kann. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der auch nochmal eine Pause kriegt, weil der könnte sehr, sehr wichtig werden. Vielleicht auch einen Stiller. Also wir haben da auf der Bank, glaube ich, schon.
Holtemade.
Ja, stimmt, wollte mal. Vielleicht startet ja Undav. also ich würde es mir wünschen, ich würde mich auch freuen, eben diese Spieler in dieser WM zu sehen. Deswegen ist es ja auch dann nicht mehr ein ganz so wichtiges Spiel. Im Gegensatz für Ecuador ist es natürlich ein super wichtiges Spiel. Mal sehen, vielleicht ob die Deutschen da auch den einen oder anderen Punkt dann vielleicht doch liegen lassen, wer weiß.
Aber da was kommen wir später noch, da kommen wir auf jeden Fall später noch zu.
Kommen wir später noch dazu. Ich wollte noch mal so ein bisschen dich fragen, wie ist denn jetzt dein Eindruck? Hast du das Gefühl, wir sind Favoriten aufs Halbfinale? Bist du, fühlst du dich bestätigt nach dem 7-1, nach dieser krassen, dominanten Leistung? Oder sagst du, oh, die Leistung gestern war eigentlich wieder ein Zeichen, dass wir noch gar nicht so weit sind?
Ja, jetzt probieren wir es mal zu sortieren. Ich hab nämlich schon einige Gedanken dazu und ich finde, die sind teilweise sehr weit auseinander, deshalb ich versuch's mal so ein bisschen zu sortieren. Fangen wir mal so ein bisschen mit dem Positiven an. Was unfassbar positiv ist, dass die Mannschaft kann Fußball spielen. Die Mannschaft kann Fußball spielen. Ich glaube, die Mannschaft hat Moral bewiesen, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass die Mannschaft, und das hat auch Amiri gesagt, einen unfassbaren Zusammenhalt hat. Und das ist so ein bisschen, und vielleicht ist das wirklich auch das Werk von Julian Nagelsmann. Und vielleicht erklärt das auch die ein oder andere Kadernominierung. Vielleicht erklärt das auch die ein oder andere Startaufstellungsentscheidung. Ich habe aber den Eindruck, dass die Mannschaft wirklich einen krassen Zusammenhalt hat und eine krasse Moral hat und wirklich um jedes letzte bisschen kämpft, um Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, genau das haben wir gestern gesehen. Und ich glaube, jeder weiß auch, wie gut er auf welcher Position ist. Und ich glaube, jeder weiß auch, wie gut welcher Mitspieler auf welcher Position ist. Also das erstmal vorausgeschickt, das Positive. Dass wir uns auch nicht abschrecken haben lassen von so einem 1-0-Rückstand, das war schon eine schöne Nummer. Kommen wir mal so ein bisschen zum Negativen. Was mich so ein bisschen negativ stimmt, ist schon die Tatsache, dass die Mannschaft in der Elfenbeinküste, die nicht zu den Top-Favoriten hört, uns schon vor ordentliche Aufgaben gestellt hat. Also die haben uns schon ganz eindeutig unsere Schwächen aufgezeigt. Es ist die Physis scheinbar, was irgendwie wahrscheinlich in den Nullerjahren und den 90ern die große Stärke der deutschen Nationalmannschaft war. Ist das jetzt wohl eine große Schwachstelle eher geworden? Wir sind halt jetzt eher eine spielerisch starke Mannschaft. Und es ist auch ein bisschen die Geschwindigkeit. Also wenn so gerade die zwei Charakteristika mitgebracht werden von der Mannschaft, die jetzt eben von der Elfenbeinküste, dass sie über die Physis ihre Bälle gewinnen und dann über die Geschwindigkeit eben in Konter reinlaufen, dann, ich glaube, das sind so unsere Schwachstellen. Ich hoffe, dass wir die zwei Punkte wieder in den Griff bekommen. Jetzt kann man es nicht so ganz vergleichen, wenn man sagt, da kommt jetzt ein Top-Team wie England, Frankreich, Holland, etc., weil die spielen natürlich auch einen ganz anderen Fußball. Ne? Also ich bilde mir ein, dass die auch nicht so physisch spielen, sondern auch eben über die spielerische Klasse kommt. Deshalb, es war vielleicht mal ganz gut so zu sehen, wo noch unsere Baustellen liegen. Ich sehe uns immer noch nicht als Top-Favorit aufs Halbfinale. Ich hatte auch bei dem Spiel gestern eigentlich unentschieden getippt. Wie gesagt, ich hätte auch eigentlich einen Unentschieden für gerecht empfunden. Ich glaube, dass es einfach der Mannschaft aber sehr, sehr gut tut, dass man da jetzt 3 Punkte mitgenommen hat, dass man quasi das Ticket für das 16. Finale safe gezogen hat. Das ist eine sichere Nummer. Wie es danach weitergeht, ich glaube, es könnte schwer werden, sobald halt ein großer Brocken kommt.
Ja, bin ich genau, also ähnlicher Meinung. Ich finde, dass es, also es bestätigt ja so ein bisschen unsere Ansichten. Wir haben es gesagt, maximal Viertelfinale, kein Top-Favorit. Ich finde, das bestätigt schon auch das Spiel, dass es einfach nicht so weit ist. Was ich super interessant finde, ist einfach, dass irgendwie wir ja in so einem Zeitalter der Flügelstürmer wieder leben, ne? Also rechts außen, ne? Wir haben Olysee, Diamandé, Mbappé, die sind physisch stark und unglaublich schnell auf der rechten oder linken Seite. Also so ein bisschen Comeback, ne? Das war jetzt lange Jahre, war so ein bisschen Guardiola-esque wieder, dass praktisch das nicht so eine große Rolle gespielt hat. Jetzt aber wieder habe ich das Gefühl, der reinkommt. Und da finde ich es interessant und ein bisschen schade, wortwörtlich, dass wir Kevin Schade nicht dabei haben, weil das ist eben genau der Außenbahnspieler. Nein, das ist klingt blöd, aber das ist genau der Außenbahnspieler, den wir eben jetzt nicht dabei haben, der vielleicht für so ein Spiel dann extrem spannend wäre, als Konterpart dann eben für den Diamondé. Oder auch einen Lennart Karl, der natürlich verletzt ist. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Basisding. Aber wenn man
das sich wollte ich gerade sagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also die hatten wir ja eigentlich, die Spieler mit Lennart Karl und Serge Gnabry, aber die sind halt verletzt.
Genau, aber ja, aber wir haben auch dann keinen Ersatz mitgenommen. Also ich sage jetzt nicht, dass wir Kevin Schade mitnimmt, aber mir fällt, wenn man, und das ist kein Top-Spieler, Top-Spieler, sondern das ist auf dem deutschen Niveau ein Spieler, der mir einfällt überhaupt, der so ähnlich spielen würde. Wir haben ja sonst eben keinen so klassischen, physisch starken Außenflügelspieler. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so praktisch. Und gerade sieht man eben ja bei Sané, der wieder mal bewiesen hat, was müssen wir gar nicht drüber sprechen, weil es war genau die gleiche Leistung wie gegen Curaçao. bemüht, stets bemüht, aber leider halt immer mit der gleichen Fehlentscheidung gefühlt. Und auch eben halt hier nicht mehr diese Stärke an den Tag legt, die eigentlich ein starker Flügelstürmer à la Lamine Yamal Olysee an den Tag legt, wie heute, wie wir jetzt auch wieder gegen bei Spanien sehen, wie wir bei Frankreich sehen, wie wir eben jetzt bei Elfenbeinküste bei Diamondé sehen. Und das ist halt eben, das ist eben, glaube ich, da, wo Deutschland wieder so ein bisschen hinterherhängt. Das ist meine so kurze Analyse davon.
Ja, also eins muss man Sané schon lassen. Du bist in sehr viel im Recht, was du gerade gesagt hast. Aber eins muss man Sané lassen. Er hatte wenigstens eine erfolgreiche Situation gestern. In dem einmal spielt er den Steckpass auf Netscher, der mit der Hacke direkt weiterleitet auf Wirtz. Und Wirtz trifft dann den Ball nicht richtig im Abschluss. Also er hatte mal einen erfolgreichen Moment, immerhin. So, das ist schon mal einer mehr als gegen Curaçao. Aber nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Er bringt nicht die Aktion, die man sich mal von einem Flügelspieler wünscht, dass er sich halt einfach mal den Ball schnappt, an seinem Gegenspieler vorbeilegt und halt losrennt und halt auch an dem vorbeirennt. Das macht er halt nicht, weil er die Geschwindigkeit nicht mehr hat. Der hat die Geschwindigkeit nicht mehr und deshalb bricht er seine Aktion die ganze Zeit in der Vorwärtsbewegung ab und spielt wieder in die Mitte und dann hast du keinen Raumgewinn. Und das ist so nicht so, also ich finde, er passt auch so gar nicht richtig ins Spiel, aber wir können jetzt hier jede Woche auf den Kopf stellen und über die Personalie Sané sprechen, das wird sich nichts ändern, er wird weiterspielen. Bin ich mir sicher. So.
Ja, nee, ich wollte es auch gar nicht so groß anreden.
Ja, aber ich glaube, da deckt sich ja unsere Einschätzung wirklich sehr. Ich glaube, du hast ja eigentlich auch unentschieden getippt. Am Ende des Tages wären unentschieden verdient gewesen. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich ultra für die Mannschaft und auch für uns, dass wir das Spiel jetzt gewonnen haben und den Dreier im Sack haben. Jetzt geht's ja am Donnerstag geht's gegen Ecuador.
Ja.
Wollen wir ganz kurz über Ecuador sprechen oder hast du noch was zu gestern zu DFB-Elf?
Gute Frage. Ich denke gerade nochmal nach. Lass meine Gedanken rattern, aber alles, glaube ich, ist schon gesagt worden. Ich glaube, dass wir, ein emotional ein ganz, ganz wichtiges Spiel gestern hatten. Also das haben wir jetzt schon auch gesagt, aber jetzt nochmal so wirklich, wenn man das Revue passieren lässt, ein Tor, 90. plus 4, einen Dennis Undaf, den jeder mag, sowieso. Das ist das Beste, was passieren konnte für die nächsten Spiele. Und das daran müssen wir uns jetzt festhalten. Und ich glaube, das kann einen ganz großen Push geben. Ich weiß nicht, ob es turnierbestimmend sein wird, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall für diese Mannschaft, das hat man auch gesehen, wie die gejubelt haben. Ich finde, das ist, klar, das ist immer so ein bisschen natürlich auch Show, aber ich finde, es gibt schon auch Indizien, wie so das abläuft. Und ich glaube, dass da ein ganz guter Spirit drin ist, sage ich ganz ehrlich. Und deswegen bin ich echt optimistisch. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Spiele. Ich freue mich, dass wir dabei sind. Ich freue mich, dass wir ein bisschen länger WM haben als die letzten Male. Und deswegen können wir, glaube ich, auch das Thema auch jetzt ad acta legen und uns Ecuador zuwenden.
Aber genau das ist ja das Schöne, was du gerade sagst, mit diesem Spirit, mit der Moral in der Mannschaft, so, dass es eine Truppe ist. Ich glaube, das ist das, was spielerisch sehe ich uns nicht weiter als Viertelfinale. Aber spielerisch habe ich uns eigentlich selten weiter gesehen als Viertelfinale. Eigentlich nur 2010, weil wir da wirklich eine Übermannschaft eigentlich hatten. Aber da gab es halt nochmal Spanien, die halt nochmal auf einem ganz anderen Planeten gespielt haben. 2014, 2006, das waren auch keine Mannschaften, die eigentlich spielerisch mehr als Viertelfinale drauf hätten. Aber das war vielleicht dann auch die Moral, war dann vielleicht auch das Momentum. Ich meine, erinnere dich an Algerien, kommst du auch glücklich weiter. Erinnere dich 2006 gegen Argentinien, kommst du auch erst im Elfmeterschießen weiter. Und ich glaube, wenn du eben diesen Faktor Team Spirit auf deiner Seite hast, dann kann es eben weitergehen. Und ich glaube, das ist das, was mir am Ende des Tages Hoffnung gibt, dass es vielleicht doch noch unter die Top 4 reichen könnte. Ja. Aber so be it. Jetzt lassen wir mal die DFB-Elf sein und sprechen über Ecuador, die gestern Nacht noch gezaubert haben. Aber ein Ecuador-Spiel wäre kein Ecuador-Spiel ohne eine Einschätzung von unserem Lieblings-Ecuadorianer Hannes, der natürlich für euch das Spiel nochmal eingeordnet hat.
Ja, Jungs, wir schreiben 4.21 Uhr morgens und ich dachte mir, ihr kriegt von mir einen Live-Einblick Post-Game Ecuador-Curaçao. Ecuador hat es nicht geschafft, über 90 Minuten ein Tor zu schießen gegen sehr tapfer aufspielende Spieler aus Curaçao, aber das ist natürlich keine Ausrede. So wie wir sagen, Deutschland darf sich nicht damit schmücken, dass sie 7-1 gegen Curaçao gewonnen haben, dürfen wir uns als Ecuador nicht schmücken, dass wir einen Punkt geholt haben, sondern es ist eine Schmach. Der größte Nachrichtensender aus Ecuador hat es auch so betitelt, es ist eine Schmach, weil wir dachten alle, wir reißen was. Unsere Spiele haben die ganze Zeit gesagt, so, hey, wir kommen bis ins Halbfinale. Jetzt schaffen wir es in 180 Minuten WM nicht ein Tor zu schießen. Ja, super, unsere Abwehr hat so ein Tor zugelassen, aber bringt uns halt jetzt an der Stelle gar nichts. Super schade, aber die Stimmung in der FC Magnet Bar war wieder super cool. Es waren so viele Leute da. Wir haben wieder zusammen gesungen, wir haben die Mannschaft angefeuert. Das war es war cool, aber am Ende war es dann wieder sehr trist, genau wie gegen Elfenbeinküste, weil wir haben uns viel vorgenommen und wir können es nicht umsetzen. Aktuell würde ich sagen, ist in der ecuadorianischen Fußballwelt einfach ein sehr großer Frust. Das Spiel gegen Deutschland, ja. Einige haben dann noch Hoffnung auf einen Sieg, aber 99% der Bevölkerung wissen, dass es das jetzt war mit der WM 2026. Es hat Spaß gemacht, es war schön. Wir waren extremst hyped. Wir haben so ein bisschen WM-Feeling erlebt, aber vielleicht 2030.
Boah, Brian, der Mann, der hört sich ganz schön gebrochen an, oder? Also, er tut mir ein bisschen leid.
Ja, also, wir können ja kurz aus der Nähkiste plaudern. Als wir gestern nach Hause gegangen sind, habe ich zu dir gesagt, da war Hannes schon weg, ehrlicherweise, das weiß Hannes nicht. Ich habe zu dir gesagt, ich glaube, das wird eine 0-0. Oder ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass Ecuador gewinnt, weil der Druck so dermaßen hoch ist und weil Curaçao, fand ich ja auch gegen Deutschland, jetzt nicht so schlecht war. Und als ich dann heute Nacht oder ich glaube morgen um 6 aufs Handy geschaut habe, war ich so, fuck. Weil ich natürlich, also ich meine, wir können ja ehrlich sein, also wir sind natürlich auch für Ecuador und freuen uns natürlich, wenn die weiterkommen. Und es war halt jetzt das Worst-Case-Szenario, dass die da Punkte liegen lassen.
Ja, es ist so ein bisschen das, was Hannes auch mal gesagt hatte über die deutsche Nationalmannschaft, dass das Trikot zu schwer ist. Und den Eindruck hatte man bei Ecuador gestern so ein bisschen. Die haben ja wirklich probiert und probiert und probiert und es sollte halt irgendwie einfach nicht sein. Und da hatte man wirklich so ein bisschen das Gefühl, wie du gerade schon sagst, der Druck ist einfach zu hoch, weil es war so, sie haben halt gegen die Elfenbeinküste verloren und dann musst du im zweiten Spiel halt eigentlich 3 Punkte holen, wenn du weiterkommen willst, wenn du sicher weiterkommen willst. Und dann musst du die 3 Punkte ziehen und das war so, ich glaube, das war zu viel Druck am Ende des Tages, weil Hannes sagt es ja auch ständig, scheinbar ist irgendwie in diesem Bubble in Ecuador die Erwartung auch unfassbar hoch an die Mannschaft, dass man unfassbar weit kommt, beziehungsweise die Mannschaft lädt auch einen riesen Druck auf sich selbst ab, weit zu kommen. Mhm. Und dann übst du ultra viel Druck auf dich aus, gegen so einen vermeintlichen Underdog wie Curaçao ein gutes Spiel zu machen. Und das muss man ihnen ja lassen. Sie haben ja schon ein gutes Spiel gemacht, aber es sollte halt irgendwie überhaupt nicht sein. Also es sollte halt einfach offensiv kein Erfolgserlebnis geben.
Und das ist ja auch, das zieht sich ja durch die ganze WM. Also wir haben ja eben immer wieder diese 0-0-1-1-Spiele. Wir haben Kap Verde gegen Spanien. Wir haben die Demokratische Republik Kongo gegen Portugal. 1-1, 0-0. Jetzt wieder 0-0, Curaçao. Wir haben diese Heldengeschichten von den Torhütern. Das ist ja auch irgendwie eine der wichtigen Geschichten dieser WM. Und ich würde sagen, generell von internationalen Turnieren, dass eben die Kleinen, die Underdogs, sich immer wieder gegen die Größeren aufbäumen und da irgendwie zu geilen Geschichten, also geile Geschichten liefern. Und das finde ich auch in dem Fall auch toll, dass Curaçao einen Punkt holt und als kleinster WM-Teilnehmer jeweils, dass die Chance aufs Achtelfinale wart, aufs Sechstelfinale.
Also, Sechstel.
Genau, also aufs Weiterkommen wart. Also das ist ja der Hammer an sich jetzt mal von der WM-Geschichte, aber jetzt aus persönlicher Perspektive ist es natürlich der Worst-Case-Szenario, wenn man sich die Highlights anschaut, wenn man sich die Statistiken anschaut, das ist ein Spiel, was Ecuador reißen muss, aber wenn man sich die Chancenverwertung anschaut, wie geschossen wurde, da merkt man, da zittern die Knie. So, also natürlich, ich kann nicht in die Köpfe der Spieler reinschauen, aber da zittern wahrscheinlich die Knie von dem Druck her und es ist ja auch verständlich, ne? Du musst gewinnen, du musst gewinnen und ich glaube, es gibt weniger Konstellationen. Du hast ein Spiel verloren, unglücklich, du bist in der WM, du hast nur 3 Spiele, du spielst gegen einen der kleinsten Teams jemals, eines der schlechtesten Teams, die das Spiel davor verloren haben und dann, und da kickt dann, glaube ich, schon auch so ein bisschen dieser Druck wirklich nochmal ganz anders rein als bei einem anderen Spiel, wo du vielleicht auch sagst, ja, wenn wir es verlieren, ist auch okay und das ist, glaube ich, schon bitter und ich verstehe wirklich jeden Ecuadorianer, der da traurig ist und ja, ich sag mal so, das Turnier ist noch nicht vorbei, aber eventuell reicht's jetzt nicht mehr. Und gerade gegen jetzt Deutschland, glaube ich, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es nicht zu einem Sieg kommt. So.
Ja, es ist auf jeden Fall jetzt eine harte Nuss für die Ecuadorianer und für unseren lieben Hannes. Er ist ja wohl doch sehr, sehr, sehr pessimistisch, was das Weiterkommen angeht. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich für Ecuador, wenn man jetzt Deutschland betrachtet, die Best-Case-Szenario. Wäre jetzt angenommen, Deutschland hätte gegen die Elfenbeinküste verloren oder unentschieden gespielt, dann wäre Deutschland mit einer ganz anderen Motivation in das Ecuador-Spiel reingegangen. Jetzt ist es so, dass wir nicht zwingend gewinnen müssen. Wir sind schon durch. Vielleicht wird durchrotiert. Also vielleicht stellt Nagelsmann ein paar neue Namen auf. Wir haben vorher einige genannt. Und vielleicht kann Ecuador dann dieses Momentum für sich nutzen und da 3 Punkte holen und dann sieht die Welt ja schon wieder anders aus. Also ich glaube, dass Ecuador dieses 0-0 jetzt gegen Curaçao und das 0-1 gegen Elfenbeinküste abhaken müssen und die müssen jetzt ja darauf auf das Positive fokussieren, dass sie einen Punkt haben und dass es ja diese obskure Situation gibt bei der WM, dass halt nun mal irgendwie 8 von 12 Dritten auch noch weiterkommen oder wie auch immer oder 8 von 10 oder keine Ahnung, ich kann es mir nicht merken. Also dass auf jeden Fall unfassbar viele Dritte auch noch weiterkommen und dass das ja schon auch noch möglich ist mit einem Sieg gegen Deutschland. Ob das jetzt drin ist, gegen Deutschland zu gewinnen, das steht auf einem anderen Papier.
Absolut. Also ich tue mir da schwer, eine Prognose zu treffen, ehrlich gesagt. Du hast recht, es ist tatsächlich von allen Worst-Case-Szenarios noch das Best-Case-Szenario, dass Deutschland schon weiter ist und vielleicht einen Gang runterfährt, wobei ich auch nicht glaube, dass also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich der Matchplan ist, aber vielleicht so im Kopf her, da vielleicht der eine oder andere nachlässige Ball dabei ist. Ich drück die Daumen. Vielleicht ist ja dann der Druck anders. Also ich kann mir schon vorstellen, dass eben der Druck so ist, okay, verloren haben wir sowieso schon. Ja. Jetzt versuchen wir irgendwie noch das Beste rauszuholen, aber auch selbst dann, wenn wir nicht gewinnen, ist es okay. Aber so wie Ecuador reingestartet ist in die WM und auch wie Hannes uns das suggeriert hat, war da schon ein anderer Anspruch da. Und geradewegs eben mit dieser neuen Regelung war die Erwartung, glaube ich, schon da, dass man mindestens ins 16. Finale kommt. Und jetzt ist es natürlich schon an einem Punkt, wo man sagen muss, ist das schon, wie sagt man, ein Skandal oder ein Downfall oder so.
Sie hinken den Erwartungen auf jeden Fall hinterher und vielleicht grenzt es auch an einen Skandal. Nichtsdestotrotz wünschen wir ihnen auf jeden Fall nur das Allerbeste, weil du hast gerade schon gesagt, natürlich drücken wir auch so ein bisschen Ecuador die Daumen für unseren Hannes. Wir wollen ja, dass diese bilaterale Geschichte Deutschland-Ecuador für Hannes weiterlaufen kann und dass er weiterhin 2 Trikots die ganze Woche über anziehen kann. Aber wo wir gerade über Skandale und nichts erfüllte Erwartungen sprechen, wir haben es ja in unserem, ich sag's jetzt mal, Vorgeplänkel, in unseren Voraufnahmen im Kreuzberger Käfig schon gesagt, es gab schon die erste Überraschung, die Türkei. Boah, Brian, was sagen wir dazu? Stolze Fußballnation rausgeflogen, mit riesen Erwartungen zum Turnier gefahren.
Türkei sagt leise Servus. Boah, also ich muss sagen, in Deutschland ist es ja schon so, dass die türkische Nationalmannschaft schon nochmal einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Also es gibt zum einen eben ganz viele Spieler, die für Deutschland spielen, aber für die Türkei spielen. Can Uzun zum Beispiel und Kenan Yildiz, Canaloglu zum Beispiel auch. Und zum anderen natürlich auch auf jeden Fall, aufgrund der vielen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, ist natürlich auch die Flagge, die Mannschaft sehr präsent. Und wir alle kennen auch den berühmten Influencer Abdu9974, der natürlich auch dazu beigetragen hat, vor allem in der letzten Saison, die Erwartungen an die türkische Nationalmannschaft und an türkische Vereinsmannschaften extrem hoch zu machen. Deswegen war natürlich der Downfall jetzt mit 0 Toren, ich meine, ein Spiel gibt's noch, aber mit 0 Toren in den ersten 2 Spielen und 2 Niederlagen direkt auszuscheiden, extrem hoch. Also die Fallhöhe war davor ähnlich wie bei Fabi Reese relativ hoch. Ich meine, ich sag wie es ist, auch bei Ronaldo, wer den Wund voll nimmt, der muss auch damit aushalten, dass man eben dann auch sich ein bisschen drüber lustig macht, dass es nicht klappt. Es tut mir natürlich leid für die Türkei, die haben eine geile Mannschaft, haben sehr viele geile Spieler, aber das war natürlich dann schon auch etwas, naja, also ist einfach ein bisschen ungünstig und ein bisschen, ja, also einfach schlecht. Einfach schlecht und einfach peinlich. Das ist einfach peinlich, also, und ich glaube, das ist echt. Das wäre dem ehemaligen Nationaltrainer, wie heißt der deutsche Nationaltrainer, der bei der U21 war, bei Hamburg jetzt rausgeflogen ist, der war doch auch Nationaltrainer von der Türkei. Wie heißt der denn nochmal?
Stefan Kunz,
das wäre Stefan Kunz nicht passiert. Stimmt. Aber ja, also das ist schon krass. Ich weiß noch, und vor allem, du musst dir vorstellen, es war ja auch immer so der Joke, so ganz ehrlich, so um 5 Uhr sind die Spiele, wir hören denn einen Autokor so um 6 Uhr, wir werden geweckt, wir brauchen keinen Wecker.
Die haben ja nicht mehr ein Tor geschossen.
Nichts ist passiert, ja, das ist schon crazy, und ich finde das schon, also das tut mir schon mehr, also das tut mir leid, also sag ich ehrlich, das tut mir leid auch, und ich finde es auch geil, also wenn man ehrlich ist, ich finde es auch irgendwo cool, dass die türkische Nationalmannschaft auch so viel Emotionen hervorruft, bei allen negativen Sachen, die das auch dazu teilweise bringt, mit Nationalismus und so weiter, aber grundsätzlich ist es ja geil, dass sich die Menschen damit infizieren können und dass sie auch dafür brennen, dass da eine Passion ist, und ich glaube, an sich kann auch so eine türkische Nationalmannschaft bei so einem Turnier extrem viel Spaß machen, weil eben die Geschichten auch gut sind. Man erinnert sich eben 2008, wo sie ins Halbfinale gekommen sind und gegen Deutschland knapp rausgeflogen sind, das war schon auch eine geile Geschichte, und deswegen hätte ich es ihnen auch irgendwo gegönnt, dass sie da irgendwie weiterkommen, als jetzt in so einer Scheißrolle zu landen mit 0 Toren oder vielleicht 0 Toren auszuscheiden.
Ja, aber ganz ehrlich, wir waren auch schon in der Position, als mit hohen Erwartungen in ein Turnier zu fahren und auszuscheiden. Also wir haben das auch schon mal mitgemacht, jetzt machen die das halt mit. Sie tun mir schon auch ein bisschen leid, weil es ja eigentlich schon so ein bisschen so eine Art Golden Generation bei ihnen gerade wäre, weil sie gerade wirklich ja, eine sehr, sehr gute Generation, Truppe eigentlich Alter. Die haben eigentlich gerade wirklich eine gute Truppe auf dem Papier zusammen, deshalb, es tut mir vor der Hinsicht ein bisschen leid. Andererseits tut es mir auch ein bisschen nicht leid, weil auch ein Großteil der türkischen Fans unfassbar überzeugt ist von ihrer Mannschaft und haben die ganze Zeit erzählt, Arda Güler ist der beste Spieler der Welt und diese überzogene Abreise der Mannschaft in die USA mit irgendwie 1 Milliarde türkischen Fahnen oder so, das ist schon auch einfach ein bisschen too much. Geil. So, vielleicht ist es einfach mal so ein gesunder Dämpfer, auch so ein bisschen für die Selbstwahrnehmung. Ne? gesunder Dämpfer für die Selbstwahrnehmung, da gibt es noch so einen Charakter bei der aktuellen WM, dem das mal gut täte. CR7 ist das Kürzel, Hannes ist heute nicht da, um ihn verteidigen zu können. Aber ich glaube, ich kann mich an Chatnachrichten von Hannes erinnern beim Spiel von Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo, wo er selbst sagt, er ist großer CR7-Fan, aber er muss es lassen. Er muss es einfach lassen.
Ja, wird er nicht. Das ist ja das Problem. Und ich glaube, es ist die letzte, also wir können jetzt einfach mal sagen, das ist wahrscheinlich die letzte WM von CR7. Und ich glaube, er wird sich's nicht nehmen lassen, irgendwie irgendwo was versuchen. Ich meine, raus ist Portugal noch nicht geflogen. Aber wir sind uns alle einig, dass in dem System, wo Cristiano Ronaldo einfach gesetzt ist, also sehr wie als würde, es ist ein bisschen, ich finde, Cristiano Ronaldo ist es ganz im großen Fall der Fall Sané. Also, dass du halt immer einen Spieler hast, der halt das Niveau nicht hat, aber trotzdem halt gesetzt ist und damit halt irgendwie so ein bisschen die Mannschaft blockiert. Das ist bei Sané, finde ich jetzt, du weißt, ich mag ihn sehr gerne, ich schätze ihn auch immer noch nicht. Ich glaube auch immer noch, dass Sané durchaus das Potenzial hat, zu einem sehr, sehr, sehr wichtigen Spieler in diesem Turnier zu werden. Aber bei Cristiano Ronaldo merkt man das eben halt, ich glaube, aufgrund auch der Team-Spirit, dass der darauf ausgerichtet ist. Und dann war ja dieser Skandal mit der Freundin von Joan Neves. Ist ja natürlich auch genial, geniale Geschichte natürlich auch wieder, dass die Ehefrau von einem Spieler sagt, ja, ciao, verpiss dich bitte. Und dann gibt's da ein riesen Skandal. Also es ist natürlich der Horrorszenario für jede Teamchemie. Aber es ist natürlich für den Außenstehenden wie uns, der das so ein bisschen belächelnd anschaut, natürlich auch genial.
Amüsant.
Amüsant. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals 2021 Chelsea, wo die Ehefrau von Thiago Silva irgendwie Timo Werner kritisiert hat und als er dann getroffen hat, irgendwie so ein Insta-Video veröffentlicht hat. Ja, super, Timo Werner, weiter. Also irgendwie ist natürlich auch immer ganz lustig. Oder ich weiß nicht, Lisa Müller, die in einer Instagram-Story die Einwechslung von Thomas Müller gefordert hat und Niko Kovac dann da sich erklären musste auf der Pressekonferenz. Also hat auch schon immer was, finde ich. Aber eben bei Cristiano Ronaldo ist natürlich der Down voll so tragisch.
Na, es ist einfach so tragisch, dass er halt einfach nicht erkennt, wenn the game's gone so. Und das ist immer schade, weil er zerstört sich halt seine komplette Legacy damit. Ich meine, Messi geht ja genau das gleiche Risiko ein, bei der WM noch mitzuspielen, aber wenn wir ehrlich sind, er kriegt's halt hin. Also er schießt halt 3 Tore gegen Algerien, ne? Und ich behaupte, Algerien ist halt die bessere Mannschaft, der bessere Gegner als die Demokratische Republik Kongo. Und zur ganzen Wahrheit gehört aber auch dazu, bei Portugal ist es nicht nur Ronaldo gewesen, der underperformed hat, ne? Also, wenn du dir die Kickernoten anschaust, da ist keiner besser als 3,0. Die Expected Goals sind, glaube ich, 0,6 zu 0,8 pro Kongo. Also, so geht's natürlich nicht. Das liegt nicht nur an einem Spieler, sondern ich glaube einfach, dass diese Mannschaft Portugal, denen wir, glaube ich, alle deutlich mehr zugemutet haben, unfassbar underperformed und unfassbar schlechte Leistung gezeigt hat im ersten Spiel.
Ja, und vor allem, also man muss ja wirklich ehrlicherweise sagen, gerade wenn man sich jetzt mal die Mannschaft anschaut und das Mittelfeld, das sind alles Weltklasse-Spieler, also ähnlich wie bei Spanien gegen Kap Verde, muss man sich wirklich, da runzelt man wirklich die Stirn und fragt sich, okay, also liegt es jetzt wirklich daran, dass die sich alle hinten reinstellen oder ist es dann doch einfach dieser WM-Spirit, der dazu führt, dass alle zu Höchstleistungen aufrufen, aber ja, ist schon verrückt. Da fehlen einem so ein bisschen tatsächlich die Worte. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich sag's dir jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Ronaldo. Und man muss auch sagen, man muss auch sehr vieles verurteilen. Aber aus rein sportlich betrachteter Sicht fände ich es natürlich auch insgesamt spannend, wenn dort wieder eine großartige Leistung abgerufen wird. Der Mann ist verantwortlich für meiner Meinung nach eines der schönsten Tore der Fußballgeschichte. Und deswegen fände ich es trotz allem irgendwie cool und ansprechend, wenn sich auf der letzten WM gerade Messi und Ronaldo doch wieder auch so ein bisschen dieses Duell hingeben. Ich glaube, es wird nichts dazu kommen, weil im Endeffekt ist Messi natürlich der komplettere und bessere Spieler. Aber es wäre natürlich einfach auch hier, ich habe schon heute oft gesagt, aufgrund der Geschichte einfach geil.
Ja, auf jeden Fall. Und auch ganz ehrlich, bei aller wirklich angebrachte, angemessene und notwendige Kritik muss man auch sagen, Portugal war nicht die einzige Mannschaft, die ihr Auftaktspiel verhauen haben. Ebenso Spanien, sie machen es gerade wieder gut, führen im Moment 4-0 gegen Saudi-Arabien. Portugal hat diese Woche noch die Chance wieder auf Wiedergutmachung gegen Usbekistan dann. Also dementsprechend vielleicht war es auch einfach nur ein Ausrutscher wie in Spanien ja auch hatte mit einem 0-0 gegen Kap Verde. Eine überragende Torwartleistung. vielleicht dreht sich das ja auch eben genauso bei Portugal noch in die Richtung. Brian, es ist unfassbar viel passiert seit unserer letzten Aufnahme, die WM. Es ist die XXL-WM. Es gibt gefühlt jeden Tag 8 Spiele. Man ist eigentlich immer die erste Stunde morgens bei der Arbeit nur damit beschäftigt, irgendwelche Highlights anzuschauen. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es ein einziges Spiel, über das ich noch sehr, sehr gern mit dir sprechen würde. Und ich glaube, du kannst ja auch schon denken, welches es ist.
Kroatien gegen England?
Genau, es ist das bisher qualitativ beste Spiel, das die WM für uns im Petto hatte. Es war England gegen Kroatien, 4-2 konnten sich die Spieler von der Insel, die Jungs von Thomas Tuchel, durchsetzen. Es war aber einfach das beste Spiel, das wir bisher bei dem Turnier hatten, oder?
Absolut. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe es ja als Spiel der Woche empfohlen, sehe mich auch bestätigt. Oder habe ich es empfohlen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, dass ich es empfohlen habe, oder? Kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich sehe mich, falls ich es empfohlen habe, bestätigt. Es ist natürlich leider so, dass ich das Spiel selber leider nicht sehen konnte, habe nur die Highlights geschaut, aber England Fußballspielen zuzuschauen macht wieder Spaß. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ich bin wirklich heute, es ist ein bisschen, die Hitze macht einen fertig hier in Berlin. Es ist ein bisschen so die überzeugende Meinung auch in Social Media, dass England wieder Fußball schauen Spaß macht. Ist ja auch so ein bisschen so, dass Tuchel die Mannschaft, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr eingestellt hat auf Kane und auf seine Fähigkeiten als einen der besten Spieler der Welt. Und ich glaube, davon profitiert die Mannschaft sehr, sehr, sehr. Auch, ich meine, Kroatien hat es nicht schlecht gemacht. Man merkt so ein bisschen das Alte, man merkt so ein bisschen ne, die alte Spielweise. Wobei, ich muss wieder sagen, Perisic, absolut faszinierende Vorlage zum 1-0. Also, der alte Mann kann es immer noch sehr gut. Das ist wirklich faszinierend. Und ich glaube, wir sehen halt mit England wirklich einen der großen Top-Favoriten fürs Turnier, oder?
Ja, das ist eigentlich die perfekte Abschlussfrage. Das hätte mich jetzt interessiert. Ist England für dich jetzt damit einer der Top-Favoriten geworden? Weil eigentlich, sie galten ja in den letzten Jahren immer wieder als Top-Favorit, hatten immer wieder auf dem Papier unfassbar gute Teams zusammen, waren zweimal im Europameisterschaftsfinale, waren, glaube ich, auch mal im WM-Halbfinale, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder Viertelfinale. Aber auf jeden Fall, sind sie denn jetzt mittlerweile tatsächlich ein Favorit oder glaubst du, sie werden wieder früher oder später scheitern?
Ja, gut, ich habe sie als Weltmeister.
Einmal Orakel bitte spielen.
Ja, ich habe sie auf Weltmeisterschaft getippt. Also ich glaube tatsächlich, dass Thomas Tuchel da als einer der geilsten Turniertrainer, die es, glaube ich, geben kann, durchaus da das Potenzial hat, da den Geist von Amerika zu erwecken in England. Und 60 Jahre, das ist natürlich auch eine runde Zahl, das wäre natürlich genial. Die Weltmeisterschaft wieder zurück, der Football's coming home. Und ich finde, es ist ja so ein bisschen bittersweet in dem Fall. Ich würde es England in keinem Fall gönnen. Ich glaube, niemand außerhalb von England gönnt es ihnen, weil es einfach auch eine sehr, sehr arrogante Fußballnation ist. Premier League ist die beste Liga der Welt und alles andere sind Farmers League, bla bla bla, so eine Scheiße.
Aber Thomas Tuchel wird man es gönnen.
Also ich persönlich würde es Thomas Tuchel natürlich gönnen, weil ich ja Zeit seines Lebens ihn verteidigen werde für seinen Bayern-Stint. Und deswegen, in dem Fall wird es bittersweet in dem Fall sein. Natürlich freue ich mich mehr, wenn Deutschland gewinnt, falls sie im Finale jetzt gegen England oder im Halbfinale stehen. Aber es wäre natürlich schon eine, auch wieder hier, ja, ich zitiere mich blöderweise immer selber, eine geile Geschichte.
Es ist immer sehr sympathisch, wenn man sich selbst zitiert, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, doch, also ich bin auch gespannt, was die Engländer so liefern können. Es war einfach das beste Spiel, es hat unglaublich viel Spaß gemacht zuzuschauen. Die WM hatte bisher auch sehr, sehr, sehr viele qualitativ schlechte Spiele dabei, aber absolut, das ist nun mal eine Begleiterscheinung Das ist halt einfach eine Begleiterscheinung davon, dass wir so viele Teams haben, auch aus kleineren Verbänden, kleinerer Nationen. Ich glaube halt, dass die qualitativ wirklich hochwertige, in der Regelmäßigkeit hochwertigen Spiele werden halt wahrscheinlich ab dem Achtelfinale kommen. Da können wir uns drauf freuen. War jetzt auch mal schön, so ein Goodie quasi zwischendrin zu haben und mal so, so einen richtig europäischen Fußballkracher auch zu sehen. Ja, war eine sehr ereignisreiche WM-Woche. Es ist sehr viel passiert und dementsprechend ebenso ist sehr viel passiert bei Kicktipp. Und da bin ich jetzt da bin ich jetzt ganz gespannt, was du sagst. Ich möchte nämlich an dieser Stelle mal noch, ich hoffe, ihr alle verfolgt da draußen, unser WM-Orakel Ida. Es ist ja das Dreierkette VBH WM-Orakel Ida. Der kleine Jack Russell Terrier-Welpe, der für uns ja immer die Tipps abgibt. Bei den Deutschlandspielen, beim ersten Spiel lag sie goldrichtig und ich muss sie ein bisschen in Schutz nehmen beim zweiten Spiel, weil, mein lieber Brian, du warst dabei. Wir haben das Ganze zweimal gemacht. Beim ersten Mal hat sie ja Deutschland getippt. Und dann haben wir aber festgestellt auf dem Video, dass man die Nation leider nicht gut erkennt, weil wir das nicht deutlich genug gemalt haben auf unserem schönen Schild.
Richtig.
Dann hast du es nochmal gemalt und dann kommt, jetzt schleicht sich der Fehlerteufel ein in die Kette. Dann habe ich die Schilder nochmal hingelegt und habe sie aber falsch rum hingelegt. Mhm. Ich habe die Seiten vertauscht und dementsprechend hat sie dann auf die Elfenbeinküste getippt. Ein wahres Orakel hätte wahrscheinlich auch in dem Fall richtig getippt, aber man muss ihr lassen, ihr erster Tipp wäre Deutschland gewesen. Wir werden fleißig mit ihr weitertippen. Ich hoffe ebenso ihr und jetzt bin ich ganz gespannt, wie ihr denn so abgeschnitten habt bei der bisherigen WM-Woche.
Ja, also Kicktipp aktuell, diesmal am Ende der Folge. Spieler, also ich tue mir da immer schwer mit den Spieltagssiegern, weil das sich ja wirklich ständig ändert. Ich mache jetzt einfach mal die Momentaufnahme. Pete Crouch und Enjo Joya sind jeweils Spieltagssieger mit 11 Punkten. Wobei sich ja das eben dann nachher wieder ändert, wenn ein neuer Spieltag beginnt. Das ist ja irgendwie bei Kicktipp. Ich weiß nicht, ob das offiziell so ist mit diesen Spieltagen, aber das ist auf jeden Fall bei Kicktipp so. Ich bin auf Platz 57, 8 Plätze runter, habe schon echt. Ich habe ja am Anfang richtig gut angefangen, war ja teilweise Platz 1, weil ich diese Unentschieden gerochen habe und dann habe ich irgendwie weiter unentschieden getippt und es war eine schlechte Idee. Dann Hannes ist auf Platz 48, alles noch in Reichweite. Jetzt finde ich aber dich nicht, mein Lieber. Weil, kannst du mal
ja, sagen, ich kann das, ich kann das sehr gern übernehmen. Es ist wirklich ein Trauerspiel, Brian. Ich bin auf Platz 84. Also, ja. Ich halte diese rote Dreierkette VBH-Laterne in festen Händen und ich glaube, ich werde sie auch nicht mehr hergeben. Weil ich glaube, ich habe schon zu viele Punkte liegen lassen. Es ist unglaublich. Ich habe scheinbar gar keinen richtigen Riecher bei der WM. Es tut mir jetzt schon ein bisschen weh. Ich gönn's euch. Ihr seht da oben unfassbar gute Tipper. Franzi, wie immer, stetig am Start.
Brutal, ja.
Und ihr seid ja auch wirklich gut dabei, aber also Wahnsinn. Keine Ahnung, wie ich so abrutschen konnte. Ich schäme mich ein bisschen dafür, weil ganz ehrlich, nach mir kommen nicht mehr viele aktive Tipper.
Ja, muss aufpassen, mein Lieber. Sonst kannst du ja, ich weiß nicht, machst du die gleiche Drohung wahr wie ich? Also so die Androhung, sag ich mal.
Ja, tatsächlich, habe ich mir auch schon gestern überlegt, als ich das so gesehen habe. Ich sag mal so, wenn ich tatsächlich den letzten Platz belegen sollte, dann kann ich euch sagen, dann war's das mit Dreierkette VBH. Dann bin ich raus. Dann ist es Dreierkette BH. Ich muss mich irgendwie vorkämpfen. Ich versuche mich zurückzukämpfen, Leute. Guckt also bitte, dass ich nicht letzter wird.
Machen wir das. Also ich meine, damals, das hat ja auch damals bei mir geholfen, das zu jinxen. Und deswegen bin ich da guter Dinge, dass das noch alles gut läuft. Wie gesagt, Platz 1.
Ja, Brian, hinter mir sind noch genau 4 Leute, die aktiv tippen. 4.
Du musst halt jetzt besser tippen. Auf jeden Fall kannst du dir ein Beispiel an Franzi nehmen oder an der Bestrafer. Das ist natürlich eine Hommage an Igor Matanovic vom SC Freiburg oder Rosa oder Kate oder Schneewittchen. Die haben alle hier eine sehr nah beieinander liegende hohe Punktzahl schon und streiten sich um die ersten Plätze. Grüße gehen raus. Das ist ein sehr, sehr gutes Tippniveau wieder mal mit so vielen Leuten. Es macht mega viel Spaß. Bleibt dran beim Tippen und wir sehen mal, was das nächste WM-Spezial dann bringt, was Kicktipp angeht. Und dann kommen wir, glaube ich, jetzt auch schon langsam in unsere Endkategorie in diesem Fall. Ist das, wenn ich mich nicht recht irre, die kommenden Spiele der Woche, oder? Hast du da eins parat oder erwische ich da dich auf dem falschen Fuß?
Na, also eigentlich, ich habe direkt ein du fragst nach einem Match of the Week, oder? Die Verbindung war gerade kurz schlecht.
Ja, also ich höre nur, dass die Verbindung schlecht war. Das heißt, ich mache einfach jetzt ein neues Spiel, oder?
Ja, nee, also ich hab jetzt keine Ahnung mehr, ob du mich noch hörst. Aber ich sage jetzt auf jeden Fall, mein Match of the Week ist am Montagabend 19 Uhr Argentinien gegen Österreich. Was ist denn bei dir?
Das deutsch-deutsche Derby. Interessant. Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich Ich schaue gerade durch. Ich bin auch nicht vorbereitet, sage ich ganz ehrlich. Also, ich meine, das ist ja vielleicht sogar schon dann bis, schon, wenn wir den wieder aufnehmen. Aber Norwegen gegen Frankreich kann ich mir auch spannend vorstellen. So der Dark Horse Norwegen haben auch ein gutes erstes Spiel gemacht. Frankreich dann auch Senegal doch verdient geschlagen. Könnte spannend werden. Glaube ich, ist ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Ich muss sagen, klingt blöd, aber die europäischen Spiele waren jetzt schon immer ganz gut. Deswegen freue ich mich da drauf.
Ja, also Brian, Norwegen gegen Frankreich kannst du nicht tippen. Das ist ein Tag nach dem nächsten Deutschlandspiel. Das kannst du jetzt hier nicht als Match of the Week nehmen.
Okay, dann nehme ich noch ein anderes Spiel und zwar Bosnien gegen Katar, weil ich bin natürlich auch so ein bisschen bosnische, weil ich war ja mal in Bosnien. Und natürlich dadurch, dass unser Titelsong auch von eine bosnische Hommage ist, hoffe ich natürlich, dass Bosnien noch im letzten Zug es schafft, sich für das 16-Finale zu qualifizieren.
Wunderbar. Machen wir einen Sack zu, genießt die WM-Woche, schaut viel Fußball und dann hört ihr, ich denke mal, spätestens am Freitag wieder von uns, oder? Vielleicht auch am Wochenende, wir werden schauen. Ich bedanke mich bei dir, mein lieber Brian. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend, gucken ein bisschen Fußball, bestellen was zu essen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, tschüss, ciao.
Mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao.
Ciao.